muss ja noch ein bisschen was ordnen. Ja, vielen Dank. Ich erinnere mich sogar noch an deine Taufe. Ich war damals wirklich ein kleiner Stöpsel. Aber ich erinnere mich noch dran.
Ja, super.
Und Reich Gottes ist immer Beziehung.
Ja.
Reich Gottes, das unterscheidet das Glaubreich Gottes von jedem anderen Reich. In jedem anderen Reich gibt es irgendeinen Herrscher und der zeigt auch jedem, dass er herrscht. Und in Gottes Reich, da darf man freiwillig reinkommen und zu seinem Reich gehören. Und ich bin gespannt, wie Gott es weiterbaut, weil er ist der, der es baut. Und er baut uns schon richtig ein. Also da habe ich jetzt keine Sorge. Jetzt muss ich kurz gucken, hier hängt keine Uhr hinter, dann muss ich es hier beachten. Ah, da hängt eine, dann kann ich mein Handy weglegen. Dann gibt es mehr Platz. Gut, ich möchte am Anfang einfach den Text vorlesen, den ich heute mitgebracht habe, und dann nochmal beten und Gott soll zu uns sprechen. Er ist der, der redet, und er redet vielleicht auch unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Personen. Und das, was wir jetzt lesen, das ist Gottes Wort. Was danach kommt, ist meine Auslegung. Ein Riesenunterschied. Also, ich habe den Text aus Jesaja 6, Vers 1 bis 13, und ich habe es drüber geschrieben, das ist eine Zeitenwende, da passiert ganz viel, und wenn Gott einem die Augen öffnet. Ich möchte es vorlesen, ich lese es aus der Basisbibel vor, und dort heißt es in Jesaja 6, im Jahr, als König Usia starb, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn auf einem hoch aufragenden Thron sitzen, die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphim standen dienend vor ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 verhüllte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Sie riefen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenen Augen gesehen. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle und hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte, wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld ist vergeben. Da hörte ich den Herrn sagen, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich antwortete, hier bin ich, Herr, sende mich. Er sagte, geh und sprich zu diesem Volk, hört nur zu, doch kommt nicht zur Einsicht. Seht nur hin, doch erkennt nichts. Verhärte das Herz dieses Volkes, verstopfe seine Ohren, verklebe seine Augen. Es soll mit seinen Augen nicht mehr sehen und mit seinen Ohren nicht mehr hören. Sein Herz soll nicht zur Einsicht kommen. Es soll sich nicht ändern und nicht wieder heil werden. Ich fragte, Herr, wie lange soll das so bleiben? Er erwiderte, bis die Städte verödet und unbewohnt sind und die Häuser menschenleer, bis das Ackerland zur Wüste geworden ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen. Dann wird das Land einsam und verlassen daliegen. Selbst wenn noch ein Zehntel darin übrig bleibt, wird das Land wieder kahl gefressen. Es geht ihm wie einer gefällten Eiche oder Terebinte. Sogar die Triebe, die aus dem Stumpf wachsen, werden wieder abgefressen. Doch der Stumpf bleibt. Er ist wie ein heiliger Same, aus dem Neues wächst. Und Vater im Himmel, ich möchte dich einfach bitten, dass du durch diese Geschichte, dass es nicht nur was ist, wo wir jetzt lesen und wo ganz weit entfernt ist von uns, sondern dass du wirklich durch deinen Heiligen Geist uns ansprichst, dass wir uns erkennen in deinem Wort. Und ich danke dir, dass du wirklich hier in unserer Mitte bist. Und ich bitte dich darum, dass du zu mir sprichst. Ich bitte dich, dass du zu jedem von uns sprichst. Wir wollen unsere Herzen für dich aufmachen. Amen. So, das fängt an mit im Jahr, als König Usia starb. Und das ist so ein Satz, der, denkt man, ja und? Was wäre, wenn ich jetzt sagen würde, das Jahr, in dem die Mauer fiel? Okay? Bei jedem von uns, der alt genug ist, fängt was an, ich weiß, was noch in dem Jahr war. Oder wenn man es auch noch auf eine andere Art, im Jahr, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde, auf einmal merkt man, okay, was war da? Und so ungefähr ist auch dieser Satz, im Jahr, als König Usia starb, das war ein ganz, ganz markantes Jahr für Israel. Wir müssen da ein bisschen zurückschauen. Israel war mal ein größeres Land, da gab es einen großen König David, dann gab es eine Trennung in ein Nordreich und ein Südreich und dann gab es immer wieder Kriege, das ging auf und ab mit dem Land. Und der König Usia, das war ein guter König, der hat ziemlich lange regiert, 52 Jahre, also so alt bin ich, wenn ich mir vorstelle, es gibt die ganze Zeit einen Regenten, als uns kam schon Angela Merkel lang vor, aber das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. So lange regierte der König Usia, es war Stabilität, es war ein guter Weg, den das Land ging und jetzt stirbt er und auf einmal ist alles anders im Land. Und merkt ihr da, das, bei uns ist das ja auch manchmal so, wir sind ja auch gerade so in der Zeit, wo das sind nicht mehr die 90er, auch nicht die 2000er, so, es gibt viele Probleme, die man weltweit sieht und irgendwie, ja, alles wird anders und jetzt stirbt auch noch König Usia. Und zur Zeit kam da auch noch eine andere Macht auf und zwar die Assyrer. Die Assyrer, die wurden immer stärker und die haben viele Kriege geführt und sie waren ein grausames Volk, also das kann man bis heute noch nachvollziehen und sie zogen immer mehr Richtung Süden und waren jetzt auf dem Weg nach Jerusalem und jetzt stirbt der König. Der starke König stirbt, ein anderes mächtiges Reich kommt und das ist eine echte Krise und im Land ist eigentlich so ein Schrei nach Stabilität. Auf was können wir noch bauen? Gibt es noch irgendwas? Selbst unser starker König ist gestorben. Und man könnte jetzt ein bisschen vorausschauen und sagen, ja, die Assyrer, die kommen auch noch. Das kann ich euch schon sagen, wenn ihr weiterlest. Die Assyrer kommen noch. Aber es ist ganz vergleichbar mit dem, was heute ist. Auch jetzt erst gerade, war es gestern oder vorgestern in den Nachrichten, wo zum Beispiel das, natürlich auf andere Art, der große Bosch, baut 13.000 Stellen ab. Was passiert hier? Darauf hat doch Deutschland gebaut die ganze Zeit. Also wir können uns selbst auf die Art da reinversetzen. Und politisch wissen wir auch nicht, wohin was geht. Da geht es auch immer drunter und drüber. Und selbst die Kirchen verlieren Mitglieder. Wenn man das anschaut, das werden immer weniger. Und die Menschen verlieren auch ihren Glauben an Gott. Und jetzt ist da der Prophet Jesaja in dieser Zeit. Und der Prophet Jesaja hat im Kapitel 5 schon prophezeit. Und im Kapitel 5 hat er gesagt, Israel war wie so ein Weinberg. Der Weinberg, der sollte gute Trauben bringen. Da ist ein Turm da, da ist eine Mauer da, der ist geschützt. Und Gott sagt zu Israel, ich habe dich genau dazu berufen, ein Weinberg zu sein, der gute Frucht bringt und die Leute sollen davon trinken können, sie sollen sehen, dass es einen Gott gibt, einen echten Gott. Und dann wird Jesaja ziemlich deutlich und sagt aber, ihr habt es nicht gemacht. Es war alles da, es ist überhaupt nicht sichtbar, was an Frucht da ist. Und dann geht er noch weiter und sagt, Gott spricht, ich reiß den Turm ein, ich reiß die Mauer ein, da sollen wilde Tiere kommen, die sollen alles kahl fressen, das hat eh keinen Wert. Das hat Jesaja im Kapitel 5 gesagt und jetzt sind wir im Kapitel 6. Weil die Menschen, die waren damals eingebildet und stolz Können wir uns ein bisschen, merken wir irgendwas mit uns? Sind wir vielleicht gar nicht so unähnlich wie die Menschen damals? Die haben gesagt, was gefällt mir? Wo kriege ich am meisten Gewinn? Was macht Spaß? Sie haben Gott vergessen. Sie haben ihren Mitmensch vergessen und das hat Jesaja angeklagt. Es war ganz ähnlich wie unsere Welt heute. Und dann geht der Satz weiter, im Jahr, als Usia starb, da sah ich den Herrn. Da sah ich den Herrn auf einmal, der Thron ist leer, der Thron Israels ist leer und jetzt sieht er Gott. Er sieht Gott auf seinem Thron sitzen. Und Jesaja ist fasziniert. Er sieht, der Thron, der echte Thron ist nicht leer. Und wir lesen da, also stellt euch das mal vor, du kommst in einen Gottesdienst und jetzt bebt die Erde, die Türschweller wackeln und ich weiß nicht, warum jeder von uns in den Gottesdienst kommt, aber stellt euch vor, wir kommen in den Gottesdienst und Gott begegnet uns. Ist vielleicht für manche Revolution, vielleicht auch für uns. Vielleicht erwarten wir heute Morgen gar nicht Gott, aber so ungefähr ging es wahrscheinlich dem Jesaja. Der Jesaja geht in den Tempel, um zu beten und er sah den Herrn. Und Jesaja ist fasziniert und wir lesen in der ganzen Beschreibung keine Bedrohung, die von Gott ausgeht. Wir lesen bloß, er ist so groß, dass sein Saum schon den ganzen Tempel füllt. Der Tempel füllt sich mit Rauch. Und jetzt frage ich mal auch uns, was ist unser, wir sollen uns kein Bild von Gott machen und trotzdem hat jeder sich von Gott irgendwie ein Bild gemacht, oder? Oft, und auch wenn wir uns mit anderen unterhalten, Gott, naja, ein bisschen langweilig, oder? Das denken viele Menschen bei uns. Gott ist von gestern, was hat es mit heute zu tun? Und genau in diesem Moment sieht Jesaja, Gott bleibt Gott. Er ändert sich nicht, er bleibt gleichmächtig, er ist ja ein heiliger Gott, er ist total fasziniert. Und wenn wir heute zum Beispiel, wahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob heute Abend ein Tatort kommt, aber normalerweise, wenn ein Tatort oder sonst ein Krimi kommt, dann schaut man das Böse an, weil das Böse ist eigentlich viel interessanter oft in den Filmen wie das Gute. Das Gute, das weiß man immer, was es macht. Aber eigentlich, wenn wir es mal ein bisschen weiterdenken, das Böse ist total langweilig. Man weiß immer ganz genau, was das Böse möchte. Es möchte zerstören, es möchte töten, es ist selbstbezogen, es möchte immer nur das, was für ihn am besten ist. Und damit wir das alle verstehen, vielleicht wart ihr auch schon mal mit Menschen zusammen, die die ganze Zeit nur über sich reden. Die sind die langweiligsten Menschen, die es gibt, oder? Egal welches Thema man anschneidet, der kommt immer wieder zurück. Ah, und dann habe ich das gemacht. Und übrigens, da war ich der große Held. Das sind übrigens auch manche Marotten, die manchmal Pastoren haben. Das möchte ich auch so sagen. Die sind hier überhaupt nicht ausgenommen. Aber wenn jemand nur von sich selber redet, der ist der langweiligste Mensch auf der ganzen Welt. Und Jesaja sieht hier, dass Gott, obwohl er, oder vielleicht nicht nur obwohl er, sondern weil er auf dem Thron sitzt, ist er faszinierend. Und er sieht auf einmal auch sich in dem Licht Gottes. Er kommt zum Tempel, erwartet Gott vielleicht nicht. Und auf einmal sieht er, Gott ist ganz anders, wie ich bis vor 5 Minuten gedacht habe. Gott ist viel, viel größer, als ich mir es jemals vorstellen kann. Nicht mal der Tempel Gottes bleibt stehen. Also das heißt manchmal auch in den Psalmen, wenn Gott kommt, dann hüpfen die Berge. Also stellt euch das mal vor. Also allein da, wo man in der Schweiz gesehen hat, als der Talsturz kam, das war eine Kleinigkeit. Das war eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, wenn Gott kommt und die Berge hüpfen. Also das können wir uns nicht vorstellen. Und das ist so die bildliche Sprache, wie Gott es macht. Und Jesaja merkt, Gott ist faszinierend. Und als zweites merkt er, Gott ist heilig. Gott ist, wie gesagt, anders. Er ist fasziniert, aber auch erschüttert, obwohl er eigentlich nicht bedroht wird. Gott bedroht ihn nicht. Er zeigt sich bloß, wie er ist. Und dann hören wir, dass da die Seraphim da sind und die rufen heilig, heilig, heilig. Und jetzt bei uns meinen wir vielleicht schon so, ja, heilig, 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 steht halt immer so in der Bibel. Wenn wir die Bibel im Hebräischen lesen würdet, dann würden wir ganz oft so Passagen sehen, wo zwei Worte zweimal hintereinander sind. Zum Beispiel macht es auch Jesus so, der sagt ja immer wahrlich, wahrlich. Ist euch schon aufgefallen, so übersetzt Luther. Und an anderer Stelle, wenn es heißt, es war was wie pures Gold, dann steht da, das war Gold, Gold, goldenes Gold. Oder so sind's, ist es immer wieder, wenn was ganz besonders betont wird, werden zweimal die gleichen Worte hintereinander geschrieben. Und hier passiert was, das macht man eigentlich in der hebräischen Sprache überhaupt nicht. Dreimal das Wort heilig. Ein Superlativ, das es eigentlich so gar nicht gibt. Und Jesaja merkt, das stimmt. Gott ist ein heiliger Gott. Und als Jesaja das sieht, passiert was Überraschendes. Wenn jetzt, stellt euch vor, Gott ist hier. Und was sagen wir zu ihm? Anbeten wir ihn? Was macht Jesaja hier? Und das ist das Überraschende vielleicht. Jesaja redet gar nicht über Gott, obwohl er so fasziniert ist, sondern er redet über sich. Er sagt, wehe mir. Wehe mir, ich bin verloren, weil hier gehöre ich nicht her. Hier gehöre ich absolut nicht her. Ich habe mein Leben eigentlich verwirkt. Und dann sagt er was ganz, ganz Interessantes. Er sagt, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Und was macht ein Prophet eigentlich? Der predigt. Der predigt mit seinen Lippen. Ein Prophet predigt mit seinen Lippen und er sagt jetzt das, mit was ich Gott diene. Das, was ich mit Gott diene, das passt überhaupt nicht zu Gott. Da muss ich, eigentlich könnte man so sagen, da tue ich Buße für das, was ich prophezeit habe. Aber das war doch das Wort Gottes. Und trotzdem merkt er als Prophet, ich kann mit meiner Lippe, ich kann Gott nichts bringen, nicht mal mein Bestes, nicht mal meine größte Gabe ist gut genug für Gott. So eine Erkenntnis bekommt Jesaja. Übrigens, wenn man mal anschaut, woher kommt Jesaja, aus welcher Familie? Also er ist eine sehr, sehr hohe Familie. Normalerweise sind die Propheten, die wir in der Bibel lesen, das sind Hirten und das sind Leute, die nicht wichtig sind. Jesaja war jemand, der war wichtig in Jerusalem. Der hat zu einer guten Familie gehört. Und wir merken, Gott bremst die ein, die ein bisschen hoch von sich denken. Wir sehen auch nachher im ganzen Buch Jesaja. Jesaja erzählt keine Geschichte von sich selber mehr. Ganz anders beim Jeremia übrigens, das Buch danach, der erzählt viele Geschichten von sich selber. Jesaja sagt, ich bin hier nicht wichtig. Und Jesaja hat eine Begegnung mit Gott, die ihn komplett verändert. Und es ist übrigens so, dass die Bibel auch sagt, genau da fängt Weisheit an. Die Furcht Gottes ist der Anfang von Weisheit. Also sich selber einzuordnen, wo ist Gott, wo bin ich? Wir denken vielleicht ganz oft, ja, Gott ist irgendwie so nahe, ja, ist es. Und trotzdem ist Gott nochmal so viel anders, wie wir uns vorstellen können. Und das erlebt dieser Jesaja. Vielleicht war Jesaja vorher stolz auf seinen Dienst als Prophet. Alle anderen waren nur aus einer guten Familie. Er hat auch noch ein Wort Gottes gehabt. Ich weiß es nicht. Ich lese mal zwischen die Zeile. Also das dürfen wir übrigens bei der Bibel. Wir müssen es nur dazu sagen, dass das zwischen die Zeile gelesen ist. Vielleicht war er stolz auf sich und hat gedacht, wenn alle jetzt meine Botschaft ernst nehmen würden, die mit dem Weinberg vorher, die war doch gut, dann würden alle umkehren, dann wäre Gerechtigkeit wieder im Land. Genau das will Gott. Und jetzt merkt er, ich kann sagen, was ich will. Meine Werkzeuge sind eigentlich nicht das, was ich denke, was es ist. Übrigens haben das ganz viele Leute, wenn sie Gott begegnet oder auch Jesus. Zum Beispiel sagt selbst der Petrus nach dem großen Fischzug, sagt er zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ganz ähnliche Geschichte im Neuen Testament. Nur da bebt die Erde nicht so, sondern da ist es nur ein Fischfang. Aber wenn wir Gott begegnen, dann ordnet er uns ein, dass wir uns erkennen. Und wenn Gott kommt, dann ist es so, wie wenn Licht irgendwo hinscheint. Und ich glaube, ich kann das so vor euch aussagen, wenn Gott bei mir in mein Leben reinleuchtet, ihr dürft mir glauben, da gibt's Ecke, wo ich Gott bitte, räum auf. Das sollte bei uns alle oder so sein, solange wir atmen, jeden Tag, Gott, ich danke dir, dass ich dir so viel wert bin, dass du alles für mich gibst, aber bitte räum du in meinem Leben auf, auch heute wieder. Und ich weiß, das macht uns nicht weniger wert, sondern das zeigt uns, wie viel wir Gott wert sind. So ein Gebet. Und dann passiert auch eine Lebensveränderung von innen raus. Wisst ihr? Jesaja, sein ganzer Stolz wird hier eigentlich zerstört. Und Jesaja sagt eigentlich nicht, ich habe was Schlechtes getan, sondern er sagt, das, was ich gut getan habe, das war aus der falschen Motive. Und er sagt mit anderen Worten, ich brauche Gottes Gnade, ich bin hilflos vor ihm. Und er ist echt vor Gott. Und jetzt sehen wir was Drittes von Gott. Ach, das Bild wollte ich eigentlich zeigen. Jetzt dürft ihr es jetzt geschwind angucken, weil jetzt geht es weiter. Die rufen heilig, heilig, heilig. Und Jesaja sagt, ich habe unreine Lippen. Und was passiert jetzt in dem Moment? Er sagt, ich bin verloren, ich bin tot. Dann kommt einer der Seraphim, nimmt eine Kohle vom Altar und berührt die Lippen. Und jetzt Frage, wenn in der Bibel von Feuer die Rede ist, um was geht es meistens? Meistens geht es um Gericht. Meistens geht es um Gericht, wenn von Feuer die Rede ist. Sodom und Gomorra, da fällt Feuer. Ja, wenn ein Opfer gebracht wird, gibt es Feuer. Wenn falsches Feuer benutzt wird, dann sterben die Leute. Also fast immer ist das Feuer ein Bild für Gericht. Und jetzt nimmt der Seraphim aus dem Altar eine Kohle und berührt die Lippen. Und normalerweise, damit die Kohlen brennen auf dem Altar, normalerweise liegt auf so einem Altar auch ein Opfer. Von dem sagt jetzt der Jesaja gar nichts. Er weiß nur, hier brennt was. Und der Seraphim kommt und sagt, ich berühre deine Lippen. Das, was du gerade bekannt hast, was unrein ist, und deine Schuld wird weg sein. Jesaja hat keine Ahnung, welches Opfer eigentlich auf dem Altar liegt. Wenn man Jesaja weiterliest, dann bekommt man später so einen Eindruck, dass er was mitbekommen hat. Jesaja 53, da steht der Gottesknecht, da steht jemand, der die Schuld auf sich nimmt. Also Jesaja hat später in seinem Leben einen verschleierten Blick bekommen, was für ein Opfer liegt auf dem Altar. Aber hier in dem Moment weiß er es noch gar nicht. Er weiß nur, dass der Seraphim ihm sagt, deine Schuld ist vergeben, sie ist bezahlt. Und warum berührt er die Lippen? Weil er das bekannt hat. Meine Lippen sind unrein. Gott berührt immer das, was wir ihm bekennen. Das ist so ein Bild. Manchmal denke ich, da haben uns unsere, es gibt katholische Brüder und Schwestern, ob ihr es glaubt oder nicht, da haben uns die vielleicht manchmal was voraus mit der Beichte, ich weiß es nicht, aber bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet, schreibt der Jakobus mal. Und ich meine, die Bekenntnis, das fehlt uns manchmal, oder? Also, wir dürfen voneinander lernen, nicht, dass wir alles übernehmen, okay? Das will ich nicht predigen, sondern lass uns das nehmen, was Gott uns aussagt. Und Jesaja bekennt seine Sünde und er wird gereinigt, sie ist bezahlt. Ich weiß auch nicht, ob ihr euch schon die Frage gestellt habt, warum musste Jesus eigentlich sterben? Warum hat es überhaupt ein Opfer gebraucht? Wenn wir beide jetzt ein Problem miteinander hätten und ich hätte dir Unrecht getan, dann könntest du doch zu mir sagen, du, ich vergeb's dir, kein Problem. Und wir fragen uns doch manchmal, warum kann Gott es nicht so machen? Warum braucht Gott da ein Opfer? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Also ich merke, dass das auch in unserer, vor allem in unserer heutigen Welt, wo wir weit weg sind von den ganzen Opfern, damals war es in den Kulturen normal, da wurde was geopfert, heute passt es überhaupt nicht mehr, dass wir da damit ein Riesenproblem haben und uns überhaupt nicht erklären könnten, warum musste Jesus eigentlich sterben? Und ich glaube, dass das gerade mit Gottes Heiligkeit zusammenhängt. Heilig bedeutet, er ist gerecht und gnädig. Wie kann man gerecht und gnädig gleichzeitig sein? Stellt euch vor, also gerade am Anfang der Bibel gibt es ja die Geschichte von Kain und Abel und da heißt es dann, der Kain, der bringt seinen Bruder um und dann spricht Gott und sagt, das Blut deines Bruders schreit um Rache. So, das heißt, wenn wir ein Opfer sind, ich weiß nicht, wie ihr das schon erlebt habt, aber wenn wir ein Opfer sind, wenn jemand anders sich an uns versündigt hat, dann wollen wir Gerechtigkeit. Sind wir Täter, wollen wir Vergebung. Jetzt sind wir aber beides. Jeder von uns ist beides. Jeder von uns ist Opfer und Täter. Und das auch noch aneinander. Wie macht man das? Wenn Gott zu dem, der jemand umgebracht hat, sagt, du, alles in Ordnung, dann fühlt sich das Opfer nicht beachtet. Dann sagt er, ich werde nicht mal ernst genommen von Gott. Wenn der Täter ungestraft wegkommt, wenn der Täter aber um Vergebung schreit, weil das Opfer gestorben ist zum Beispiel, wie soll der noch Vergebung bekommen? Das geht nicht mehr. Und wenn wir bloß das Bild uns aufzeichnen, ich habe das mir gestern mal ein bisschen aufgemalt. Wenn wir uns das mal aufzeichnen, da sind jetzt bloß zwei Menschen drin, nämlich das, der Täter und das Opfer. Der Täter, der hat Schuld. Das Opfer, das klagt sein Recht ein. Und Gott möchte eigentlich vergeben. Und Gott möchte auch, dass Recht erfüllt wird. Das geht nur, indem ein Opfer da ist. Indem er zum Täter sagt, ich schenke dir Gnade. Du hast es nicht verdient. Und indem er zum Opfer sagt, schau, das, was du einforderst, das ist bezahlt. Es werden beide ernst genommen. Es wird das Opfer ernst genommen und der Täter ernst genommen. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir beides sind und dass es manchmal auch im Kreis geht und stellt euch hier Milliarden von Menschen vor, wie komplex dieses Bild wird, dann wissen wir, die einzige Lösung, selbst nach unserem heutigen aufgeklärten Denken, ist ein Opfer. Vielleicht hilft euch das Bild vielleicht nicht, aber ich habe gedacht, ich zeige es euch trotzdem mal. Ihr seid die Allerersten, die das sehen. So, Gott gibt ein Opfer und das wiederum bewirkt im Jesaja was? Da sagt Gott, wen soll ich denn senden? Und dann sagt er, Herr, hier bin ich, sende mich. Und fast alle Predigten endet an dem Punkt. Also ich habe schon einige Predigten über Jesaja 6 gehört und fast alle hören hier auf. Weil jetzt, dahinter kann man sich für irgendeine Bibelschule anmelden oder so. Nee, missversteht mich nicht. Aber oft hört es genau hier auf, dass wir sagen, an den Punkt müssen wir kommen, Herr, sende mich. Wenn wir das alles sagen, dann ist gut. Aber was jetzt das Krasse ist, der Auftrag, den Jesaja bekommt, ist, du wirst dein Leben lang nicht erfolgreich sein. Ich werde dich zum Erfolg schicken, sie werden dir nicht zuhören. Sie werden nicht umkehren und letztendlich wird es alles ja, in dem Untergang enden. Ah, da gibt es noch einen Stumpf, in dem wird noch Leben sein. Also die Hoffnung ist nicht begraben, aber das, was du tun wirst, wirst du nicht zu dem Ergebnis bringen, das wir eigentlich gern hätten. Und wir denken noch, der allmächtige Gott, wenn der einen Auftrag gibt, dann müsste doch was anderes passieren, oder? Der allmächtige Gott hat Macht über alles. Und der sagt, es wird nicht funktionieren, aber die Hoffnung, die geben wir nicht auf. Und er sagt, geh hin und sie werden dir nicht zuhören. Und übrigens, was wahrscheinlich die wenigsten von euch wissen, dieser Abschnitt von dem nicht erfolgreich sein, der wird relativ oft im Neuen Testament zitiert. Der wird 6-mal nach meinem Zählen zitiert, dass Gott sagt, ja, predige das, gib das weiter, gib auch die Liebe weiter, aber sie werden dir nicht zuhören. Und die Frage ist jetzt natürlich, ja, will Gott etwa nicht retten? Also ich finde, das ist eine offensichtliche Frage, wenn Gott sowas sagt. Aber natürlich will Gott retten. Das sagt er ja an anderer Stelle doch genau. Und beim Jesaja hat er es doch gerade auch gemacht. Er hat ihn gerettet. Und im Neuen Testament steht es auch nochmal, Gott möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Jeder soll an dem Platz sein, an dem Jesaja ist. Und Gott erkenne. Das ist Gottes Wunsch. Und jeder soll auch gerettet werden. Aber wisst ihr, es gab auch zur Zeit vom Jesaja Propheten, und die gibt es heute auch, die predigen immer das, was jeder hören will. Also heute merkt man es ja auch bei Social Media, jeder bekommt genau das, was man schon mal öfters angeklickt hat. Jeder lebt in einer Blase. Und die Gemeinde Jesu, das Reich Gottes, das soll keine Blase sein, sondern die Erkenntnis der Wahrheit. Gott möchte uns dorthin führen, dass wir erkennen, wer wir sind, dass wir ihn erkennen, wer er ist. Und dass wir dadurch auch Rettung bekommen. Und übrigens, dann passiert genau das, dass sich nämlich unser Verhalten ändert. Also im Jesaja 1 hat der Jesaja selber schon gepredigt und hat gesagt, Jesaja 1, 16, wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun. Also das sind klare Anweisungen. Lernt Gutes zu tun, sucht das Recht, weist den, der unterdrückt, in seine Schranken, verschafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Das sind Dinge, die Jesaja ganz am Anfang schon gesagt hat, die stimmen, die sind wahr. Dafür sollten eigentlich Nachfolger von Jesus bekannt sein. Wir stehen für die auf, die selber nichts sagen können. Wir helfen denen, die ja, nicht für sich selber sprechen können. Das ist der Auftrag, den es schon damals im Volk Israel gab, der gilt heute immer noch. Ich weiß, das hört sich manchmal vielleicht, wenn man es politisch anschaut, hört sich es eher nach links an. Aber wisst ihr was, die Bibel ist nicht politisch in dem Sinn, dass man sie einordnen könnte, rechts oder links, sondern die Bibel, da geht es um Wahrheit, da geht es um Gott regiert, da geht es um, jeder Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, aber auch jeder Mensch ist Sünder. Und soll gerettet werden. Also da ist alles dabei. Das gefällt eigentlich niemand. Das gefällt denen, die Erkenntnis von Gott bekommen und die auch sagen, ja, ich möchte mich so einordnen lassen. Und die Bibel fordert jeden von uns zur Umkehr auf. Es gibt niemanden, der nicht aufgefordert würde. Und was ist Jesajas Erfolg in dem Ganzen? Gott sagt zu ihm, dein Erfolg wird eigentlich sein, dass du mir treu bist und dass sich dein Leben verändert. Darin liegt der Erfolg. Und Jesaja hat am Anfang Angst bekommen, weil er dachte, Gott kommt, um Gericht zu halten. Feuer. Und er wusste, dass er keine Chance hat. Aber wen trifft das Gericht? Wenn wir weiterlesen im Neuen Testament, ins Matthäus-Evangelium, dann gibt es da eine Szene, da bebt die Erde, da zerreißt ein Vorhang, da passiert alles Mögliche, genau das Gleiche, was bei Jesaja hier passiert, aber wir sehen das Opfer. Und ich lese euch das vor in Matthäus 27. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Abartani, das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da schrie Jesus noch einmal auf und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Da gibt es einen Rauch, da gibt es ein Beben, da stirbt jemand und Jesaja verlässt die gleiche Szene, ohne zu sterben. Weil jemand genau den Preis bezahlt. Und dann begann Jesaja, seinen Auftrag auszuführen. Helmut, du hast vorher gelesen aus 1. Korinther 3, dass wir es tun sollen. Und dann in 1. Korinther 13 heißt es dann, aber alles, was ihr tut, tut aus Liebe. Alles, was, ansonsten ist nichts wert. Und wenn wir Jesus so sehen, wenn wir das Opfer sehen, dann passiert was. Wir fangen an zu begreifen, wer wir sind, wer Gott ist, und es entsteht Liebe zu unserem Herrn. Weil er müsste das nicht. Er müsste nicht versuchen, Frieden auf die Welt zu bringen. Er ist der Friedefürst. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er müsste das nicht. Und er tut es, er ist sich nicht zu schade. Er ist ein ganz anderer König wie jeder andere König. Gottes Reich ist ein ganz anderes Reich wie jedes andere Reich. Es wird anders regiert. Der Größte ist der Diener für die anderen. Der Größte, der Allergrößte gibt sein Leben für alle. In dieses Reich, in das wollen wir doch gehören, oder? Es gibt kein besseres Reich wie der, der regiert, dass der sagt, ich gebe alles für dich. Und ich glaube, dass wir manchmal den Blick auf Gott verlieren, dass wir ihn nicht so sehen, dass wir ihn manchmal so sehen wie ein normaler menschlicher König, der sagt, du, tu das, tu das, tu das und wehe, du anbetest mich nicht, dann mache ich das mit dir. So ist Gott nicht, sondern das wird so sein wie bei den Seraphim. Die sehen Gott und sagen, heilig, heilig, heilig. Ich kann es gar nicht ausdrücken, wie anders Gott ist. Und Gott möchte uns dieses Bild neu wecken, dass es aus Liebe geschieht. Und die Frage an uns ist eigentlich, im Jahr als, ich habe keine Ahnung, was ihr jetzt da reinschreibt, aber im Jahr als, da sah ich den Herrn. Und was macht es mit uns? Was macht das mit uns im Jahr als, das sah ich den Herrn? Vielleicht haben wir den Herrn so noch gar nicht gesehen. Vielleicht kommen wir nur für Inspiration oder für, ich habe keine Ahnung. Aber ich wünsche uns alle, dass der Moment kommt. Und Gott wünscht sich den auch. Das sah ich den Herrn. Der kommt meistens dann in verzweifelten Situationen. Als Usia starb, war Jesaja auch verzweifelt. Gott möchte uns begegnen, vielleicht gerade in den Momenten, wo wir ganz unten sind. Da sah ich den Herrn. Das, was Jesaja gesehen hat, das brauchen wir auch. Und das brauchen nicht nur wir. Man sagt ja im Englischen so preaching to the choir, gell? Also das kommt ja aus so Gospelchöre, der Dirigent, der sagt was und die sagen dem das alle nach. Nee, das braucht unsere Welt. Das braucht unsere Welt. Ich glaube, das ist wirklich die einzige Hoffnung, die unsere Welt hat. Und das Schöne ist, diese Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Das wissen wir heute schon. Und deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum es so viele auch Brüder und Schwestern gibt, die auch so viel Angst vor der Zukunft haben. Wir dürfen zuversichtlich sein, selbst wenn alles drunter und drüber geht. Wir dürfen zuversichtlich sein. Das ist kein positives Denken. Das ist ein Denken vom Ende her. Wir wissen, wer auf dem Thron sitzt heute, in der Vergangenheit und in Ewigkeit. Und in diesem Reich dürfen wir leben. Das hat die ersten Christen dazu geführt, dass die gesagt haben, nicht mal der Tod macht uns was. Und ich glaube, dass wir das wieder neu lernen dürfen. Gott möchte uns begegnen. Und Jesus sagt es mal zu seinen Jüngern auf die Art. Jesus sagt, wer an seinem Leben hängt, der wird es verlieren. Wer es für mich aufgibt, der wird es finden. Lasst uns das in dem Kontext sehen. Jesus ist der König. Und niemand wird ihm jemals sein Reich streitig machen. Jesus sagt, nicht mal die Pforten der Hölle, und das sind wir noch lang nicht, nicht mal die Pforten der Hölle können sein Reich umstürzen. Und ich wünsche uns, dass wir mit mehr Hoffnung in unserer Welt leben, unsere Nachbarn begegnen, unsere Leute bei der Arbeit begegnen, unsere Leute im Dorf oder in der Stadt begegnen. Und wenn sie uns fragen, warum habt ihr die Hoffnung? Dann können wir sagen, warum. Wir wissen, wer auf dem Thron sitzt. Selbst wenn es zu Ende gehen würde. Und wir sind noch lang nicht dort. Und ich glaube, dass das Gottes Botschaft für uns Nachfolger von Jesus in dieser Zeit ist. Dass wir unsere Hoffnung nicht in irgendeiner Art von Politik suchen. Ja, wir dürfen eine politische Meinung haben und die unterscheidet sich auch manchmal. Das ist in Ordnung. Vielleicht nur als kurzer Gedanke. Bei Jesus waren unter seinen Jüngern der Zöllner und der Zelot. Der Zöllner, der hat mit den Römern zusammengearbeitet, der Zelot hat die Römer umgebracht. Also politisch waren die, weiter auseinander geht's gar nicht. Und beides waren Jünger von Jesus. Und Jesus sagt, ich möchte mit euch. Ich denke, dass wir uns auch politisch streiten dürfen. Wir sollten bloß unsere Hoffnung nicht da drin suchen. Das ist der große Unterschied. Und ich freue mich, dass Gottes Wort auch hier reinspricht. So im Jahr als, da sah ich den Herrn. Und ich möchte uns eigentlich mit der Frage alleine lassen, weil das ist was, Gottes Wort wirkt ja, das heißt, es ist ein Same. Und ein Same, der fällt rein und jetzt braucht er Zeit. Wenn man jeden Tag nachguckt, wie weit ist denn die Pflanze, dann wird sie nie wachsen. Lass mal Gottes Wort reinfallen und gucken, was es bewirkt. Und er wird es zum guten Ende bringen. Und ich würde jetzt gern noch einfach beten. Und wenn dann noch jemand beten möchte, möchte ich auch noch einfach die Möglichkeit dazu geben. So, Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass wir nicht so anders sind wie Jesaja. Und ich danke dir, dass du auch hier Berufungen ausgesprochen hast und aussprichst. Ich danke dir, dass dein Reich nie untergehen wird, dass wir das wissen dürfen. Ich danke dir aber auch, dass du durch deine Gegenwart unseren Stolz enttarnst, dass wir uns selber sehen. Ich bitte dich, dass wir wirklich auch unseren Stolz, ja, von deiner Kohle berühren lassen und dass du es wegnimmst. Ich danke dir, dass Jesus, du auf dem Thron die Hoffnung der Welt bist. Egal, ob es die Leute hören wollen oder nicht, aber es wird ultimativ die Antwort sein. Und ich danke dir, dass du uns auch in einer Unterschiedlichkeit zusammengestellt hast. Und ich möchte dich auch ganz besonders bitten für die Gemeinde hier. Ich möchte dich aber auch für die anderen Gemeinden hier am Ort und auch so im Umkreis bitten. Ich bitte dich, dass du der bist, der dein Feuer wieder anzündet, dein Feuer, das uns brennen lässt, auch für andere. Und dass es aus Liebe raus geschieht. Und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist genau das Richtige in jedem von uns anspricht. Und wir möchten dir danken, dass du der bist, der auf dem Thron ist. Falls jemand beten möchte, dann darf es gern tun.